Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Eric Cantona war ein Ausnahme-Fußballstar. Heute ist er ein Ausnahme-Schauspieler, wenn nicht gar ein Gesamtkunstwerk. Zu besichtigen aktuell in Cannes. Und erahnen konnte man sein Talent schon 1995, als Cantona gerade ein Berufungsverfahren wegen einem Tritt gegen einen Fußballfan gewonnen hatte und bei der anschließenden Pressekonferenz sagte:
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
Also wenn Möwen dem Trawler folgen, dann weil sie glauben, dass Sardinen ins Meer geworfen werden. Was das heißen soll, das wusste Fußballgenie Cantona wahrscheinlich nicht mal selbst. Aber er ging damit als Rätseldichter und Kabeljau-Philosoph in die Geschichte ein. Cantona und neueste Auftritte im Film und auf dem roten Teppich, unter anderem Thema hier im Kompressor. Die Schauspielerin Luna Jordan ist plötzlich und unerwartet mit Mitte 20 gestorben. Am letzten Mittwoch war das. Zur Todesursache keine Informationen. Die Meldung macht traurig und auch nachdenklich. Luna Jordan hatte sehr starke Energie und Präsenz, spielte in Coming-of-Age-Dramen wie Dead Girls Dancing, Small Town Girl und zuletzt auch in der Serie Euphorie. Beim österreichischen Filmpreis wurde sie 2022 als beste Nebendarstellerin geehrt in dem Film Fuchs im Bau und sie nutzte dann ihre Dankesrede für eine Wutrede.
Ich bin gerade mal 20 Jahre alt und ich bin bereits viermal Opfer von sexuellem Missbrauch an Filmsets und Theaterhäusern geworden. Das sollte nicht normal sein, ist es aber. Gerade erst vor einigen Wochen wurde ich zum vierten Mal Opfer eines sexuellen Übergriffs am Arbeitsplatz. Und ich bin nicht die Einzige. Gerade in den letzten Tagen haben sich die MeToo-Meldungen überschlagen. Doch was passiert? Zu wenig. Weil es keinen Raum gibt für dieses Thema, zu wenig Verständnis und zu viel Angst. Es ist vielmehr Teil unserer Branche, Teil der Film- und Theaterindustrie, Teil unserer Gesellschaft. Ich will kein Teil davon sein. Deshalb appelliere ich an alle, die sich nicht trauen zu sprechen. Lass uns gemeinsam das Schweigen brechen und diese Schweine stellen. Für die Zukunft des Films und für die Freiheit der Kunst.
Sehr harte Worte waren das. Die Missbrauchserfahrungen haben Luna Jordan offensichtlich schwer belastet. Noch im März dieses Jahr war sie in einem Magdeburger Polizeiruf 110 zu sehen. Da spielt sie eine Aktivistin, die gegen radikale Abtreibungsgegner kämpft. Der Spiegel schreibt dazu unter anderem Zitat: Luna Jordans Spiel wirkte wie eine einzige Kampfansage, nicht nur gegen die verbohrten Abtreibungsgegner, sondern gegen ein ganzes patriarchales System. Franziska Schlotterer ist Regisseurin und hat für diesen Polizeiruf Your Body, My Choice mit Luna Jordan zusammengearbeitet. Ich grüße Sie. Hallo.
Ja, guten Tag.
Wie hat Sie denn diese Nachricht vom Tod Luna Jordans erreicht und was war dann Ihr erster Gedanke?
Na, mich hat gestern der Regieassistent angerufen mittags, der auch bei dem Film dabei war und ich konnte es gar nicht glauben. Ich war wirklich sprachlos und fassungslos und wahnsinnig traurig. Ich war vor ein paar Tagen in Schöneberg an einem Café vorbeigefahren im Fahrrad, wo Luna und ich uns zum ersten Mal getroffen haben, um über die Rolle zu sprechen, genau vor einem Jahr im Mai. Und da habe ich so vor ein paar Tagen an sie denken müssen und dachte, ach, wie es ihr wohl geht. Und ja, das hat mich dann gestern irgendwie eingeholt, dieser Gedanke.
Also wir wollen natürlich nicht spekulieren, aber können Sie sich diesen Tod irgendwie erklären?
Nein. Kann ich überhaupt nicht. Also ich habe Luna als unglaublich authentische, aktive junge Frau erlebt, die sehr, sehr viel gearbeitet hat, vielleicht auch zu viel gearbeitet hat. Also das, ich glaube, da war sie manchmal sozusagen am Rand der Erschöpfung. Sie war ja gerade oder sollte vor die Kamera für eine neue Serie. Aber ich möchte da auch nicht spekulieren. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist.
Sie hatte ja in dem von Ihnen gedrehten Polizeiruf eine zentrale Rolle. Wie haben Sie dieses Spiel erlebt?
Genau, sie spielte eine Aktivistin, wie schon gesagt. Und unsere Casterin Mai Sek hat uns Luna vorgeschlagen und die passte in diese Rolle wie die Faust aufs Auge. Also das war eben eine junge, aktive Frau, die sich gegen alles wehrt und die sich vielleicht manchmal nicht so 100% unter Kontrolle hat. Und Luna hat sich völlig in der Rolle fallen lassen sozusagen und in die Szenen fallen lassen, hat sich reinbegeben und hat auf dem Bordstein so eine christliche Gruppe angeschrien, so dass es dem ganzen Team kalt über den Rücken lief, weil das ja eigentlich so eine unangenehme Situation ist. Und ja, sie hat sich da einfach reingeworfen, völlig mutig. Und das habe ich sehr bewundert. Also, aber ich glaube, sie konnte eben auch sehr viel mit dieser Rolle anfangen. Das passte wirklich sehr gut zu ihr.
Würden Sie sagen, da war sie auch ein Stück weit getrieben von ihren persönlichen Missbrauchserfahrungen? Kann man das sagen?
Also mit Missbrauch hat der Film nicht direkt was zu tun, aber ich glaube mit so patriarchalen Strukturen eben schon. Und ich glaube schon, dass sie da vielleicht ihre Wut übersetzen konnte. Ich habe auch eben, lief es mir kalt den Rücken runter, als ich sie jetzt gerade in ihrem Beitrag gehört habe, da klingt sie teilweise wie in unserem Film. Ja? In unserem Film hält sie dann auch eine Wutrede, tragischerweise bei der Beerdigung einer jungen Frau, und sagt, diese junge Frau hätte nicht sterben müssen, wenn die Polizei früher aktiv geworden wäre. Und ja, da klingt sie genauso eigentlich wie in ihrem Beitrag gerade. Also ja, ich glaube, sie konnte einiges von dieser Wut übersetzen. Und diese Wut hat den Film eben dann auch so kraftvoll und dynamisch gemacht und das Thema eigentlich so toll mit, wir konnten das Thema so toll mit ihr erzählen.
Und wie war sie in den Drehpausen, also wenn sie nicht wütend war, wenn sie nichts übersetzt hat sozusagen, also wie haben Sie sie als Mensch erlebt?
Sie war zauberhaft, kann ich eigentlich nur sagen, ganz zart und zauberhaft und unkompliziert und präsent. Also sie hat eigentlich mir auch bei unserem ersten Treffen gleich ganz viel aus ihrer Schulzeit erzählt und ich habe ihr von meinen Kindern erzählt und es war gleich so eine Begegnung auf Augenhöhe und sehr ehrlich, fand ich. Also ich fand sie unglaublich ehrlich, wer sie war und wo sie hin wollte und was ihr Spaß gemacht hat. Und sie hat sich, glaube ich, von so manchen Sachen überhaupt nicht beeindrucken lassen. Sie hat nicht getrunken, ich glaube, sie hat keine Drogen genommen. Sie war so, sie mochte, hatte einen Hund und fuhr immer nach Österreich aufs Land und hat es geliebt. Und ja, sie war eigentlich ein ganz klarer, offener, ehrlicher Mensch.
Und sie hat eben auch ihre Bekanntheit und ihre Möglichkeiten aufzutreten genutzt, um eben auch auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen. Was sagen Sie, wie sehr wird diese Stimme jetzt fehlen?
Also ich glaube, diese Stimme wird sehr fehlen, weil es nicht viele Leute den so einen Mut haben, glaube ich, so direkt am Anfang ihrer Karriere. Ich meine, Luna hatte ja schon sehr jung angefangen zu arbeiten, aber so offen Dinge anzuprangern, das ist, also das kann eigentlich nur ein Vorbild für uns alle sein. Uns wird sie auf jeden Fall schrecklich fehlen.
Film- und TV-Regisseurin Franziska Schlotterer, die mit der verstorbenen Luda Jordan zusammengearbeitet hat. Ich danke Ihnen.
Danke auch.
Das Lesen der anderen.
Das Kaputt-Magazin für Insolvenz und Pop hat eine Printausgabe herausgebracht. Ja, richtig gehört. Während eine Zeitschrift nach der anderen Print einstellt und sogar die altehrwürdige Taz nur noch online erscheint, machen Chefredakteur Thomas Fenker und sein Team 168 Seiten gedruckte Artikel, Fotos und Interviews. Oldschool in Zeiten der Gen Z, die kaum noch 2 Minuten am Stück konzentriert lesen kann. Hallo Herr Fenker, grüße Sie.
Hallo, freut mich.
Kurze Erklärung vielleicht, warum Print jetzt? Ist das so wie an der Börse, also immer azyklisch agieren?
Naja, bei mir war das nie weg. Ich habe über die Jahre immer wieder Printmagazine gemacht. Mit Charts Notes to Consider für einen Hamburger Verleger haben wir ein Magazin konzipiert, das wir einmal im Jahr rausgebracht haben. Ich habe über die letzten Jahre für die Monheim Triennale, wo ich kuratorisch tätig bin, immer ein Printmagazin zum Festival gemacht, das ähnlich umfangreich war. Und deswegen hat diese Verbindung nie losgelassen. Und es gibt einfach nichts Schöneres, wie ein Printmagazin aufzumachen.
Na gut, aber Sie sind ja ansonsten online. Also war diese Online-Version jetzt nicht erfolgreich genug?
Die war schon, aber es ist ja nochmal was anderes, das Artefakt auch in der Hand zu haben. Und ich bemerke das bei den jüngeren Autorinnen. Also wir haben ein sehr junges Redaktionsteam, sehr viele um die 25 Jahre alt. Und für die war das eine Riesenbegeisterung, als ich diese Idee hatte. Mein Co-Chef-Redakteurspartner Linus Volkmann hingegen, der hat gesagt, so, bist du denn schon wieder wahnsinnig? Warum machen wir das Projekt jetzt? Aber genau das macht ja auch den Reiz aus, dass es sich als Wahnsinn anfühlt, aber dann am Ende auch wahnsinnige Begeisterung einfach auslöst bei den Jüngeren.
Also an die wenden Sie sich, speziell mit der Printausgabe?
Ich habe das Gefühl, zumindest von der Autorenschaft, dass es einen richtigen Ruck und eine Begeisterungswelle da gegeben hat. Und ich glaube auch, dass das bei der Leserschaft eine gewisse Zielgruppe da gibt. Natürlich sind sehr viele von unseren älteren Leserinnen auch, die begeistert wieder zugreifen, die früher im Intro-Magazin treue Leserinnen waren oder auch Specs-Leserinnen waren und denen seit Jahren einfach so eine Publikation auch fehlt.
Mhm. Nein, reden wir mal über den Inhalt. Das ist ja richtig viel Stoff. Ein Interview zum Beispiel mit Entertainer Rocco Schamoni, der sagt, ich habe das ehrlich gesagt mit ein bisschen Bestürzung gelesen, er fühlt sich gerade so, als ob ihm Gott in den offenen Mund geschissen hätte.
Ja, das Gespräch hat mein Kollege Linus Volkmann geführt, aber Rocco ist ja schon lange dafür bekannt, dass er sehr direkt auch ausdrückt, was ihn bewegt. Und ich glaube, ja, ein Künstlerinnenleben ist, gerade wann es so lang geht wie seine Karriere, schon auch ein harter Weg. Und man sieht immer die Erfolge, man sieht diese Glanzmomente, wenn die Leute auf den Bühnen stehen. Aber dahinter sieht es dann halt oft anders aus. Depressionen, Alltagsprobleme, die rumgeschleppt werden, über Jahre auch verdrängt werden. Gerade wenn man von Touren zurückkommt und konfrontiert ist mit seinem eine Lebenswirklichkeit. Das ist ein Thema, das bei uns im Untertitel mit Insolvenz und Pop auch immer drin steht. Also jetzt gar nicht, dass Rocco Schamoni finanzielle Probleme hätte, aber all das, was man an Ballast mitschleppt, damit man auf der Bühne und auf Tonträgern und Büchern und so weiter funktionieren kann, ist schon auch eine hohe Belastung für Künstlerinnen. Und das ist immer bei uns ein Thema gewesen.
Absolut. Bei Schamoni kommt hinzu, dass er sich die linke Hand offensichtlich mit einer Kreissäge unbrauchbar gemacht hat. Das ist natürlich auch ein harter Schlag. Ja, bevor wir jetzt zu dem, was Sie eben angesprochen haben, kommen, zu diesem Untertitel Insolvenz und Pop, vielleicht noch, es gibt eine Betrachtung zu dem legendären Autor Ronald M. Tschernikau, der 1989 in die DDR übersiedelt und schon 1981 an AIDS gestorben ist, dennoch bis heute unvergessen. In Ihrem Artikel steht aber, sein Werk sei in den letzten 10 Jahren schlecht rezipiert worden. Warum oder inwiefern?
Naja, das ist eine Einordnung, die der Autor Jens Friebe gemacht hat. Und ich glaube, damit meint er einfach, dass er unter dem Bedeutungsmoment, das ihm eigentlich zusteht, rezipiert wurde, also quasi viel, viel bekannter sein müsste durch die Publikationen, die er gemacht hat, und dass er oft halt auch kurz gelesen wird, was auch so ein Klassiker ist, wenn Autorinnen halt quasi in eine Box rein sortiert werden. So war das. Hat mich sehr gefreut über diesen Artikel. Generell muss man auch sagen, wir hatten, weil Sie es angesprochen haben, wie wurde das wahrgenommen, als wir den Aufruf gemacht haben, dass wir das Magazin machen, die Vorschlagsmenge auch von Artikeln, die sonst im Alltag im Digitalen nicht gekommen wären, die war sehr, sehr hoch. Und man hat bemerkt, dass die Leute dann für Print halt auch nochmal anders denken, andere Geschichten konzipieren.
Das ist natürlich spannend, wenn die tatsächlich anders sind. Ich meine, allein schon die Länge ist ja auch nicht ganz unerheblich, ne? Wenn man online liest, dass man sich dann einfach nach 2, 3 Seiten vielleicht einfach nicht mehr so gut konzentrieren kann, als wenn man die Printausgabe vor sich hat. Also geht mir jedenfalls auch so. Vielleicht noch so eine besondere Figur, die Sie aufgreifen, der DJ Justin Strauss, den haben Sie in New York getroffen und der hat begeistert von der jetzigen Musik- und Clubszene dort gesprochen, die ihn vom Gefühl her sogar an die 80er erinnert.
Ja, genau. Also ich bin sehr gern und viel unterwegs, weil ich immer finde, dass Musikjournalismus, das vergisst man in Zeiten von Zoom, halt auch sehr viel mit persönlichen Kontakten und die Leute da treffen, wo sie ihre Kunst, ihre Musik machen, zu tun hat. Und Justin Strauss gefällt mir sehr gut, weil er einfach, er ist, glaube ich, jetzt Mitte 60 oder so, legt aber jeden zweiten Abend in New York auf, ist wahnsinnig enthusiastisch und eben nicht dieses Regressive, was man oft von Leuten dann auch gerne hört, die länger dabei sind, früher war alles besser, sondern nein, man muss sich auf die Zeiten und die Umstände einlassen und da findet sich dann auch genug Gutes. Und er weiß, das ist wirklich sehr toll zu transportieren.
Und dann habt ihr eben noch eine verschriftlichte Podiumsdiskussion mit dem Titel Das soziale Gefüge der Kultur zerfällt. Und da kommt ja eben dieser Titel auch Kaputtmagazin Insolvenz und Pop wieder ins Spiel. Also wie kann ein Künstler im kapitalistischen System bestehen? Gäste in dem Fall Gudrun Gut, Lauren Kornemann, Christine Nichols, Anton Teichmann. Was hat diese Diskussion ergeben, sofern man das in 30 Sekunden sagen kann?
Das ist schwer. Die greift natürlich an das allererste Gespräch von Kaputt an, das ich mit Gudrun Gut geführt habe über ihren Rentenerwartungsstatement, das wir alle jemand bekommen, wo 350 Euro stand. Und diese Tristesse damals hat einen Anfang gegeben, dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben. Und leider ist man da immer noch angekommen, dass es eigentlich sehr schlecht aussieht, dass Vorsorge, auch das, was unser Bundeskanzler ja fordert, ja auch quasi nur die Möglichkeitsraum hat, weil man was hat, was am Ende des Monats übrig ist. Und das Bild, das alle Beteiligten gezeichnet haben, ob es jetzt vom VOT-Repräsentantin war oder Künstlerin oder Labelbetreiber, war einfach, dass es wahnsinnig prekär ist und dass man froh ist, wenn man es überhaupt hinbekommt, dass man Monat für Monat dieses Leben aufrechterhalten kann als Künstlerin oder als Kulturschaffender.
Manche Dinge ändern sich nie, aber vielleicht ist das ja eben auch doch auch die Grundlage, auch wenn das ein Klischee ist, aber die Tiefgründigkeit des künstlerischen Produkts zu erreichen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob Sie es so empfinden nach all den Jahren.
Es wäre schon schön, wenn eine Gudrun Gut am Ende von so einer künstlerischen Biografie auch eine angemessene Rente haben könnte.
Absolut. Thomas Fenker vom Kaputt-Magazin für Insolvenz und Pop gibt's aktuell eben auch als Printversion in ausgewählten Buch- und Musikläden. Vielen Dank.
Danke fürs Gespräch.
Ex-Fußballstar Eric Cantona steht mal wieder im Rampenlicht, aktuell in Cannes als Schauspieler, denn der Mann hat nicht nur in den 90er Jahren bei Manchester United irren Fußball gespielt, sondern den Rasen auch immer als Bühne genutzt, mit Ausrastern, mit rätselhaften Sätzen, mit einem Rücktritt auf dem Höhepunkt dann seiner Karriere. Und falls Sie die Serie Derapage zufällig gesehen haben, Ausrutscher, die zeigt wirklich perfekt dieses irrationale, systemverweigernde mit Cantona als Hauptdarsteller. Heute ist er ein Pop-Phänomen, kann man sagen, ein Mann zwischen Sport, Kunst und Popkultur. Und genau so tritt er auch bei dem Filmfestival in Cannes auf, als Gegenstand eines Dokumentarfilms und als Schauspieler in gleich zwei Produktionen. Unsere Filmkritikerin Susanne Burg ist für uns in Cannes und hat sich mit dem Mann beschäftigt. Hallo Susanne.
Hallo Max.
Also Eric Cantona, der war ja wirklich schon viel auf roten Teppichen unterwegs. Wie hast du ihn da erlebt?
Ja, also hier in Cannes war er immer mit schwarzem Hut und Anzug, sehr stylisch, sehr locker, sehr gelöst. Er hat auf mich wirklich so gewirkt, als würde er die Auftritte genießen, also die große Bühne des roten Teppichs und des Kinos.
Das hat er offensichtlich auch früher schon. Dann lass uns mal zurückgehen in diese Karriere als Spieler. Was war an ihm anders als bei anderen großen Fußballern? Denn Exzentriker gibt es ja auch sonst einige.
Ja, Exzentriker gibt's. Also viele allerdings sind ja so effizient, zielgerichtet. Cantona hatte eben diese Ruhe, dieses Timing. Er hat Bewegungen ausgekostet. Es war auch da schon ein bisschen so, als würde er nicht nur spielen, sondern das Spiel wirklich inszenieren. Dann gab es natürlich auch immer die Gesten, der Blick, die Art, den Platz zu verlassen, der hochgestellte Kragen. Das alles sind Bilder und Cantona hat auch relativ früh verstanden, dass Fußball eben auch ein sehr visuelles Medium ist.
Und wann ist das dann gekippt ins andere Fach? Also wann wird dieser besondere Stil des Fußballers dann zur Popfigur?
Also ich meine ganz klar natürlich, er war Leistungsträger. Er hat Regeln gebrochen auf verschiedensten Ebenen, also verbal, körperlich, symbolisch. Am krassesten natürlich mit seinem berühmten Kung-Fu-Tritt gegen einen Fan 1995. Aber wie du es auch schon erwähnt hast, auch davor gab es ja schon Ausraster. Insgesamt ein Spieler, der Grenzen überschreitet. Einer, der gleichzeitig bewundert und als unberechenbar wahrgenommen wurde. Und das ist ganz typisch für Popfiguren. Dann hat er immer auch Elemente einer Kunstfigur, also dieser rätselhafte Auftritt vor der Presse nach dem Kung-Fu-Tritt, als er von Möwen und Fischkuttern sprach, der gehört dazu. Dann natürlich auch der Rücktritt auf dem Höhepunkt seiner Karriere mit nur 30 Jahren. Das unterscheidet ihn von anderen Fußball-Popfiguren wie Maradona, bei dem auch eben die Abstürze mit zum Image dazugehören. Auch David Beckham ist natürlich ein Popstar, aber der wirkt eher wie ein Produkt der Medienökonomie und Cantona hat sich dem immer entzogen. Ist vielleicht auch gerade deswegen interessant. In Cannes hat er hier nochmal betont, wie wichtig es ihm war, immer frei zu sein. Auch im Interview mit dem französischen Fernsehen hat er das nochmal hervorgehoben.
Libre, j'ai toujours essayé d'être le plus libre possible. Quoi. Mais en tous les cas, pour m'exprimer sur un terrain, j'avais besoin de cette liberté, ce qu'a très bien compris Ferguson.
Ja, man hört ja, er hat auch nie wirklich den Marseille-Akzent verloren. Ich bin frei, sagt Eric Cantona. Das war ich schon immer. Ich habe immer versucht, so frei wie möglich zu sein, um mich auf dem Platz voll entfalten zu können. Brauchte ich diese Freiheit, was Ferguson als Trainer damals sehr gut verstanden hat. Das sagt Cantona, also eine Figur, die sich entzieht, unberechenbar ist und sportlich genial. Das bietet natürlich viel Platz für Projektionsflächen.
Also ihn zu verstehen, ist eine Kunst für sich. In Cannes läuft ja ein Dokumentarfilm über ihn, der heißt schlicht Cantona von Ben Nichols und David Trihorn. Wie wird diese Selbstinszenierung da sichtbar?
Ja, sichtbar wird sie vor allem in den Bildern selbst. Also da sind nochmal diese ganzen ikonischen Momente, die der Film immer wieder zitiert. Die Tore, die Gesten, die Auftritte. Und der Film zeigt auch sehr gut, wie stark Cantonas Wirkung über solche Verdichtungen funktioniert. Aber es bleibt dann auch ein bisschen bei dieser Sammlung von starken Bildern. Der Film fragt kaum danach, wie diese Bilder entstanden sind, also wie viel davon Strategie war, wie sehr Cantona mit Medien gearbeitet hat, wie dieses Image überhaupt in die Welt kam, zirkuliert ist. Deswegen ist auch das Problem, der Film reproduziert ein bisschen den Mythos, statt ihn zu analysieren. Also er schaut bewundernd zu, da wo er eigentlich auch mal hätte hinterfragen müssen. Und trotzdem schaut man sich natürlich diese ganzen Inszenierungen auch gerne an.
Und wenn wir dann aber auf die beiden Filme schauen, in denen der eben als Schauspieler zu sehen ist, das sind einmal Le Matin Merveilleux und The Sentinel. Was macht ihn in diesen Filmen als Schauspieler wiederum interessant?
Ja, also ich finde, der bringt etwas mit, was man eben nicht so einfach herstellen kann, so eine Art Spannung im Raum. Und das kommt vielleicht auch direkt aus seiner Fußballkarriere oder da gibt es einen direkten Link, dieses Gespür für Timing, für Wirkung, für den Moment, auch natürlich die Körperspannung, die er immer hat. Ganz besonders fällt es bei dem Spielfilm Le Matin Merveilleux von Avril Besson auf. Da spielt er einen Weinladenbesitzer, der Disco liebt und er trägt auch da sehr stylisch Schlaghosen und Hemden mit großen Kragen. Er tanzt wie John Travolta, eine Figur, die zwischen Exzentrik und Alltäglichkeit pendelt und das passt natürlich auch irgendwie perfekt zu seinem Image. Und Cantona bringt diese Mischung aus Melancholie, Stilbewusstsein und leichter Unberechenbarkeit einfach mit und dadurch wirkt die Figur auch in dem anderen Kurzfilm The Sentinel nie irgendwie wie gespielt, auch wenn er natürlich spielt, aber immer wirkt sie wie eine Variation seiner selbst und genau das macht ihn so überzeugend. Also auch hier gilt, irgendwie diese Figur ist größer als jede einzelne Erzählung über sie.
Susanne Burg über den Ausnahmeschauspieler und Ex-Fußballstar Eric Cantona in Cannes. Wie gesagt, Empfehlung, sich diesen Mann einfach mal genauer anzuschauen in irgendeiner Produktion. Herzlichen Dank, Susanne.
Sehr gerne.
Australien macht weiter ernst mit der strengeren Regulierung von Social Media und Gaming für Kinder und Jugendliche. Die Internetaufsichtsbehörde hat da jetzt die großen Gaming-Plattformen angewiesen, Inhalte und Chatfunktionen zu kontrollieren auf Missbrauch, Gewaltverherrlichung oder auch terroristische Absichten. Die Betreiber sollen zum Beispiel erklären, wie sie Kinder vor Grooming, also vor Kontaktanbahnung durch Sexualstraftäter schützen und auch Radikalisierung vorbeugen. Und sollte das nicht geschehen, dann drohen bis zu 30 Millionen Euro Strafe, wie Andreas Stummer berichtet. Übrigens, fast 90% aller Kinder in Australien spielen Online-Games.
Sie zocken Fortnite oder Minecraft, sind auf Steam unterwegs oder bei Roblox.
Yes! I'm on a dragon! Oh my gosh, this is amazing!
9 von 10 Kindern in Australien im Alter zwischen 8 und 17 Jahren spielen Online-Games. Alleine, mit Freunden, aber oft auch mit Unbekannten. Über Kopfhörer oder per Chat. Julie Inman-Grant, die Chefin der australischen Internetregulierungsbehörde, hat deshalb die beliebtesten Gaming-Plattformen aufgefordert, zu detaillieren, wie sie Minderjährige vor Gefahren im Internet schützen wollen.
We're asking a range of questions about how they're preventing a range of crimes, how they're keeping adults away from kids.
Wir fragen konkret, wie verhindern die Plattformen Straftaten? Wie halten sie Erwachsene von Kindern fern? Was tun sie gegen Mobbing auf Gaming-Plattformen? Gegen sexuelle Erpressung, auch durch Täter im Ausland? Was unternehmen sie gegen Radikalisierung und gegen Grooming, sexuelle Anbahnung?
Sexual extortion by overseas criminals, radicalization and sexualized grooming.
An Plattformen wie Fortnite, Roblox, Steam und Minecraft gingen rechtsverbindliche Transparenzbescheide. Darin werden Einzelheiten zu Schutzsystemen, Personalbesetzung und Cybersicherheitsprotokollen verlangt. Werden die nicht vorgelegt, drohen Strafen. Sollten danach die Plattformen den Schutz ihrer jungen Nutzer nicht gewährleisten, hat Australiens Internetwächterin Julie Inman-Grant Geldbußen bis zu 35 Millionen Euro angekündigt. Pro Einzelfall.
A lot of these gaming platforms serve almost as app stores and I don't think they're doing the due diligence around some of these games.
Viele Gaming-Plattformen sind wie App Stores, ohne ausreichende Prüfung der Inhalte. Brisant wird es durch offene Chats und lückenhafte Elternkontrollen. Gewaltbereite Extremisten suchen gezielt nach isolierten, frustrierten Jugendlichen, wer im Spiel auffällig wird durch Wut oder Beschimpfungen. Das sind die Profile, die als besonders empfänglich für Radikalisierung gelten.
You can see when kids are swearing or when they're angry when they lose a game, and those are the kids that are ripe for radicalization.
Versteckte Nazi-Propaganda in Fortnite, Folterkammern auf Minecraft oder ISIS-inspirierte Horden, die auf Roblox brandschatzen. Cyber-Expertin Susan McLean erinnert daran, auffällig jung und online radikalisiert. Die meisten Terrorermittlungen der australischen Sicherheitsbehörden betreffen vor allem Jungen und Männer zwischen 14 und 22 Jahren.
I think it's vital for parents to understand that Eltern müssen begreifen, Spiele sind nicht gleich Spiele. Manche sind weitgehend harmlos, andere bergen Gefahren. Eltern, Politik, Schulen und die Plattformen müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Nur so lassen sich digitale Räume für junge Nutzer sicher machen. Vor nicht ganz 6 Monaten trat in Australien das Verbot sozialer Medien für Jugendliche unter 16 Jahren in Kraft. Gaming-Plattformen waren damals von Zugangs- und Altersbeschränkungen ausdrücklich ausgenommen. Das aber, so die australische Internetbehörde, könne sich bei Verstößen gegen die Sicherheits- und gegen die Jugendschutzvorschriften und bei mangelnder Zusammenarbeit auch ändern. Das wäre Sache des Parlaments oder müsste vom Minister per Verordnung geregelt werden, sagt Online-Kommissarin Julie Inman Grant. Die Gaming-Plattformen sind gewarnt. Wir wollen sehen, wo die meisten täuschenden und schädlichen Designmechanismen sind und damit auch die Risiken liegen. Ein entsprechendes Anpassen der Gesetze ist ausdrücklich möglich.
This will give us more evidence about where the real harms lie, and clearly there could be changes over time.